Einerseits bin ich Pastor in der FCG, einer der Pastoren dort. Andererseits bin ich Lehrer an der Schule. Das ist eigentlich der Job, den ich früher mal gelernt habe. Also habe ganz normal studiert, Lehramt. Und habe mir dann irgendwann gedacht, 30 Kinder reichen mir nicht mehr. Da müssen ein paar mehr Leute sitzen, die man bespaßen kann. Und bin dann aber so als Nebenjobtätigkeit nochmal wieder in die Schule gegangen, seit 3 Jahren. Genau, das mache ich beides mit großer Freude. Und heute hier zu sein, ist auch eine Riesenfreude für mich. Hier gibt es nämlich sogar Bonbons, aber die lutsche ich jetzt nicht, so falls ich Halsschmerzen kriege. Das ist voll schön, bei euch zu sein. Martin war im Februar oder was, Januar bei uns in der FCG. Und ich finde, es ist wirklich das, was wir heute Morgen so in unserer Runde hier vor dem Gottesdienst auch zusammen gebetet haben. Es ist ein bisschen, oder was ein Gebet war, ein Zeichen dafür, wir sind hier gemeinsam in Oldenburg unterwegs. Es ist keine Kirche, die sagt, hey, wir sind die allein Seligmachende, sondern wir lieben es, gemeinsam unterwegs zu sein, jeder an seinem Ort. Und ich finde es großartig, dass es euch gibt als Gemeinde. Ich bin vor einiger Zeit mal hier gewesen mit meinem Sohnemann, das war irgendwie in den Sommerferien, da hattet ihr in einem anderen Raum Gottesdienst. Und einfach zu wissen, hey, wir sind gemeinsam unterwegs, wir sind Leib Christi mit unterschiedlichen Ausprägungen, das ist großartig und es ist sehr schön, heute bei euch zu sein. Was habe ich heute mit euch vor? Ihr seid in einer Predigtreihe, die heißt WWJD. Zum Glück hängen die Luftballons dort, dann braucht man keinen Beamer. Ist gut, ne? What would Jesus do? Und ich habe gedacht, okay, was sind so Punkte, die ich euch vielleicht an dieser Stelle mitgeben könnte? Bei all dem, was ihr vielleicht schon gehört habt oder bei all dem, was noch kommen mag. Und mir ist ein Gedanke gekommen, so als Überschrift für die ganze Predigt, die habe ich einfach mal Trainingseinheit genannt. Trainingseinheit oder Kurztrainingslager mit Jesus. Wenn man so in die Bibel reinschaut, insbesondere ins Markus-Evangelium oder in die anderen Evangelien, dann findet man dort ja ganz viele Berichte über Jesus. Was hat er getan? Welche Wunder hat er gewirkt? Wie ist er mit Menschen in Kontakt gewesen? Was hat er alles getan? Wie ist sein Leben verlaufen? Und man findet dort aber auch eine ganze Menge mit dem, wie ist Jesus eigentlich mit seinen Jüngern umgegangen? Was hat er denen eigentlich gelehrt? Und wenn du sagst, hey, ich bin auch so ein Jesus-Nachfolger, so ein Christ, dann ist es nicht nur interessant, sondern eigentlich deine Pflichtaufgabe zu gucken, okay, was hat Jesus seinen Jüngern eigentlich aufgetragen? Was hat er ihnen beigebracht? Und ich habe mal eine Stelle rausgesucht aus Markus-Evangelium, wo er sie in so ein Kurztrainingslager schickt. Also ich kenne das wohl aus dem Fußball, wenn Teams vor einer ganz wichtigen Entscheidungsspiel stehen oder wenn sie sich auf den neuen Gegner irgendwie einstellen müssen, dann fahren sie nochmal ins Kurztrainingslager. Dann schickt man die für 3 Tage, fahren sie dann nach Baltrum oder keine Ahnung, auf irgendeine Insel, Norderney oder vielleicht auch einfach nach Malle, weil die Laune dann einfach steigt, weil das Wetter toll ist. Und dann trainiert man bestimmte Dinge. Das, was der Trainer sagt, hey, ich habe bei der anderen Mannschaft beobachtet, die sind richtig gut im Eckenschießen. Und dann wird 3 Tage lang werden Ecken irgendwie trainiert. Wie können wir das abwehren? Wie können wir das machen? Oder wie können wir bestimmte Spielzüge eintrainieren? Was ist gerade wichtig? Wo setze ich einen Schwerpunkt drauf vor einem Entscheidungsspiel? Und wenn ich mir das bei Jesus anschaue, dann gibt es ja auch solche Situationen, so Kurztrainingslager. Etwas, wo er sagt, hey, ihr habt ganz viel von mir mitbekommen. Ihr habt mich beobachtet, ihr habt meine Lehre auf dem Berg gehört, ihr habt gesehen, wie ich Menschen geheilt habe, wie ich mit Menschen umgegangen und jetzt bringe ich euch mal ins Spiel. Jetzt kriegt ihr mal so ein Kurztrainingslager. Also Jesus ist noch nicht weg gewesen, ist noch nicht zum Himmel aufgefahren, sondern hat gesagt, in diesem Moment, ich schicke euch mal los und lasse euch eure Erfahrungen machen. Ich schicke euch mal aus eurer Komfortzone des Zuhörens raus. Denn das, was man als Christ, als Jesus-Nachfolger wissen darf, Nachfolge ist ja irgendwie was Aktives. Also das Merkmal eines Christen ist nicht, sonntags in der Kirche zu sitzen. Nein, das ist nämlich relativ passiv. Also, sondern Christ sein hat irgendwas mit 7 Tagen zu tun, hat etwas mit Nachfolge zu tun. Deswegen ist so diese Frage, stehst du auch in der Nachfolge? Kennt ihr den Satz? Stehst du auch in der Nachfolge? Nee, ich laufe eigentlich, wenn ich jemand nachfolge. Das heißt, es ist ein ganz aktiver Prozess. Und das macht Jesus auch mit seinen Jüngern. Und zu Beginn der Predigt vielleicht schon mal so eine Frage vorweg. Wir werden uns unterschiedliche Trainingsbereiche, wo Jesus seine Jünger etwas lehrt und ausprobieren lässt, werden wir gleich reingucken in den Text. Aber vielleicht schon mal vorweg, wo bist du in deiner Nachfolge? Wo bist du da gerade unterwegs? Nicht, wo stehst du, sondern was ist dein nächster Schritt? Weil Nachfolge bedeutet, ich mache einen Schritt nach dem Nächsten. Und das mag bei jedem von uns ganz unterschiedlich sein. Jesus mag ganz unterschiedliche Schritte gerade in deinem Leben vorhaben. Und das sind andere Schritte als die, die dein Nachbar vorhat. Also wenn du denkst, oh, mein Nachbar sollte unbedingt mal das und das machen, der da gerade neben dir sitzt. Nee, Jesus möchte mit dir einen nächsten Schritt gehen und du sollst dich um deinen Schritt kümmern, nicht um den deines Nachbarn. Wisst ihr, wovon ich spreche? Die Predigt war für den, ganz genau. Ich weiß nicht, wo das bei dir ist. Ist es vielleicht, bei Christen ist ja ganzheitlich, vielleicht hat das etwas mit einem gesunden Lebensstil zu tun. Zu sagen, okay, irgendwie muss da etwas passieren, weil so wie ich mit meinem Körper umgehe, den Gott mir ja auch geschenkt hat, funktioniert das nicht. Irgendwie braucht es dort eigentlich eine Veränderung und ich merke, dass es Gott dort in mein Leben hineinspricht und dort einen Punkt anspricht. Vielleicht hat es auch etwas mit eurem Charakter zu tun, wo schlechte Verhaltensweisen sind, wo Jesus immer wieder den Finger drauf legt und sagt, da ist eigentlich dein nächster Schritt dran. Oder eine andere Kultur einzuleben, etwas an vielleicht an Großzügigkeit zu lernen, wo Jesus seinen Finger drauf legt und sagt, guck mal, ich möchte dir etwas beibringen, wie man im Reich Gottes lebt, was da eigentlich Kultur ist. Denn die Kultur, zu dem, wo wir hier in unserer Gesellschaft leben, zu dem die Kultur im Reich Gottes, die ist manchmal ziemlich weit auseinander. Also das vielleicht mal als Gedanken vorweg, bevor wir gleich in den Bibeltext einsteigen. Gott hat einen nächsten Schritt mit mir vor. Es geht nicht darum, dass ich Glaubenssätze akzeptiere, sondern Gott möchte Schritt für Schritt mit mir unterwegs sein. In der Theologie nennt man das dann einmal die Orthodoxie, also, und das machen Kirchen großartig. Was glauben wir eigentlich? Welche Glaubenssätze müsste ich bejahen? Also geboren von der Jungfrau Maria, Schöpfung in 6 bzw. 7 Tagen mit Ausruhen. Muss ich da überall mein Häkchen gesetzt haben? So habe ich den richtigen Glauben? Habe ich das richtige Taufverständnis? Das ist alles Orthodoxie. Ist es in meinem Kopf? Habe ich die richtigen Glaubenssätze? Oder hat Glaube nicht auch ganz viel, ich sage nicht, dass es falsch ist, aber Kirche beruht sich gerne darauf, oder hat Glaube nicht viel mehr auch nochmal mit Orthopraxie zu tun? Also wie ist eigentlich das richtige Handeln, das rechte Handeln, das, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hat? Er hat nicht gesagt, ihr müsst da und da und da und da euer Häkchen setzen, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Dann kommt ihr auch in den Himmel, wenn ihr das Richtige glaubt habt. Nein, wenn ihr mir nachgefolgt seid, diejenigen werden das Himmelreich sehen. Der Bibeltext für heute, da wir keinen Beamer haben, vielleicht habt ihr die Bibel dabei, in Markus 6. Da lese ich die Verse 7 bis 13 und dann mache ich einen kleinen Sprung und lese ab Vers 30 nochmal weiter. Also der Kontext, Jesus ist vorher unterwegs gewesen, hat seine Wunder getan, hat seine Bergpredigt gehalten. Die Jünger haben ganz viel davon mitbekommen, haben das gesehen, wie agiert er. So, und jetzt passiert etwas anderes. Jetzt geht's ins Kurztrainingslager. Da heißt es, er rief seine 12 Jünger zu sich, sandte sie jeweils zu zweit aus und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Er befahl ihnen, nichts mitzunehmen außer einem Wanderstab, keine Nahrung, keine Tasche, kein Geld. Sie sollten Sandalen anziehen, aber keinen zweiten Mantel bei sich tragen. Dann sagt Jesus, wenn ihr in ein Dorf kommt, seid immer nur in einem Haus zu Gast, sagte er. Und wenn ihr in einem Dorf nicht willkommen seid oder man nicht auf euch hören will, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wenn ihr geht. Das ist das Zeichen, dass ihr dieses Dorf sich selbst überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf, sich von ihren Sünden abzukehren. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Dann überspringe ich einige Verse, auch wenn Martin die ganz interessant findet, hat er mir gesagt. So Hinrichtung vom Johannes dem Täufer. Da predige ich ja nächsten Sonntag drüber. Ab Vers 30 lese ich weiter. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. Also Jesus schickt seine Jünger los, er gibt ihnen Vollmacht. Das ist schon mal ein ganz interessanter Gedanke. Er hat sie ausgestattet, bestimmte Dinge zu tun. Er schickt sie nicht einfach so los, sondern sagt, ich gebe euch etwas. Ich bin derjenige, der etwas gibt und ihr könnt dadurch etwas umsetzen. Das heißt, es liegt gar nicht immer an mir, ob ich Dinge schon kann, sondern es liegt daran, wer hat mich eigentlich gesandt? Wer hat mich ausgestattet? Und dann gibt es die unterschiedlichsten Herausforderungen, die unterschiedlichsten Wachstumsbereiche, wo Jesus seine Jünger eigentlich reinschubst. Und es ist klar, sie alle müssen ihre Komfortzone verlassen. Bisher waren sie mit Jesus unterwegs, haben zugehört und das ist ja auch eine schöne Sache. Weißt du, da ist dann jemand und der erzählt kluge Geschichten. Der ist richtig weise und die Menschen lieben ihn, die kommen zu ihm, die setzen sich drumherum und die hängen an seinen Lippen. Diese Worte von Jesus, die sind großartig und dann legt er den Menschen die Hände auf und sie werden gesund, er treibt Dämonen aus und du bist dabei. Also etwas von seinem Glanz kommt auf dich herunter und es ist großartig, mit ihm unterwegs zu sein. Aber Jesus sagt, Leute, das ist schön, ihr könnt eine ganze Menge von mir lernen, aber jetzt schubse ich euch mal aus dieser Komfortzone raus. Ist nicht eine Komfortzone, einfach bei Jesus zu sein? Ja, aber dann schickt er sie los und sagt, jetzt ist es dran, dass ihr selber eure Erfahrungen sammelt. Jetzt ist es dran, dass ihr aktive werdet und diese Komfortzone verlasst. Ein Wachstumsschritt macht, das ist nämlich immer dieser aktive Prozess. Und da habe ich mal drei, aus diesem Text drei Wachstumsbereiche rausgezogen. Vielleicht passt ja einer für dich als einen so einen Schritt, wo es heißt, ich muss noch mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. Da heißt es, die Jünger sollen sich zu zweit nur mit dem Allernötigsten ausgestattet auf den Weg machen. Also Sandalen und Wanderstab, das war okay, aber Smartphone, Fahrrad, Auto, Kühlbox mit dem kühlen Bier oder dem Steak dabei oder dem dicken Geldbeutel der EC-Karte, das sagt Jesus, nee, für diesen Einsatz, für dieses Kurztrainingslager ist es nicht dran. Da sollt ihr alles hier lassen. Nur einen Mantel, nur eure Sandalen und ein Stäbchen. Und das, was ihr am Leibe habt, das dürft ihr mitnehmen. Und ich habe gedacht, warum gibt Jesus denen eigentlich diese Anweisung? Was soll das? Also ich meine, die haben selber eine Kasse gehabt. Das war jetzt nicht, Jesus lehre es nicht, sei arm, du darfst gar nichts haben. So besitze kein Haus, hab keinen Pfennig in der Tasche, das sagt Jesus nicht. Aber für diese Zeit hat er seinen Jüngern gesagt, geht ohne das. Geht ohne zweiten Mantel. Braucht ihr nicht. Das Allernötigste ist das, was ihr dabei haben sollt. Jetzt könnte man ja erst denken, okay, geht es darum, dass sie möglichst schnell von Dorf zu Dorf kommen. Ja, der zweite Mantel, der hält dich einfach zurück, weil der so schwer ist. Aber ich habe gedacht, nee, komm, das kann irgendwie auch nicht der Grund sein. Und es wäre doch auch praktisch gewesen, hätten sie das Geld dabei gehabt und sie wären unterwegs und wenn man mal Hunger hat oder sich eine Coke kaufen muss, dann hat man halt das Geld dabei, da muss man nicht betteln gehen. Aber nein, Jesus sagt, nehmt das alles nicht mit. Das braucht ihr nicht. Ich schubse euch aus eurer Komfortzone raus. Ihr sollt mal ohne klarkommen. Ich glaube, das, was die Jünger an der Stelle lernen sollten, war, Gott will unser Versorger sein. Und das ist mit vollem Bankkonto ganz einfach gesagt, oder? Also im Moment, uns als Familie geht es finanziell ganz ordentlich. Wir haben ein ordentliches Einkommen, könnte höher sein, wisst ihr ja, sagt jeder, kann immer höher sein. Aber wir müssen nicht jeden Pfennig umdrehen. Das ist schön. Und das ist einfach zu sagen, Gott ist mein Versorger, der hat alles für mich. Kein Problem, ich kann mir auch einen Urlaub noch leisten. Gott ist mein Versorger. Das ist easy. Aber er sagt hier, nein, ihr sollt etwas lernen. Ihr sollt nicht auf das schauen, was ihr habt, eure Versicherungen, euer dickes Bankenkonto. Nein, ich möchte, dass ihr lernt, wirklich auf mich zu vertrauen, zu sagen, ich, Gott, bin euer Versorger. In der Bergpredigt hat Jesus in Matthäus 6, Vers 31 gesagt, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ich glaube, Jesus wollte genau in dieser Trainingseinheit seinen Jüngern beibringen, die Kultur in meinem Reich ist eine, du vertraust auf Gott, dass er dein Versorger ist, nicht du selbst. Und ich merke, das ist eigentlich eine Lektion, die ich immer und immer wieder lernen muss. Die ist nicht irgendwie einmal abgehakt, ich brauche ständig dieses Trainingslager. Weil Geld, Versorgung ein ganz großes Thema ist. Und bei Coronavirus merkt man auf einmal, okay, ich habe doch nicht mehr alles in der Hand. Meine Versicherungen helfen mir gerade nicht mehr. Vielleicht ist es auch dein Punkt, der dran ist. Die ganze Bibel ist voll von diesem Thema von Versorgung auf Gott vertrauen, das Thema Geld, weil es immer ein Herzensausdruck ist. Mein Bankkonto sagt ganz viel darüber aus, wie mein Herz eigentlich gepolt ist. Wofür gebe ich eigentlich mein Geld aus? Wo fließt das hin? Was hat Priorität für mich? Wie ist es eigentlich aufgestellt? Beispielsweise Maleachi, wie auch immer man theologisch dazu steht, aber da ist diese Herausforderung von Gott, hey, prüf mich doch mal, wenn du die ersten 10%, wenn du sie in mein Reich investierst. Gott ist nicht scharf drauf, mein Geld, der braucht das nicht. Sein Tisch ist voll. Ich muss ihm keine Almosen geben, sondern er sagt, das, was ich in dir prägen möchte, dein Herz, hat etwas mit Großzügigkeit zu tun. Und zu sagen, das Erste, was ich scheinbar, was mir gehört ist, ich gebe es Gott, weil ich weiß, am Ende ist er mein Versorger. Oder am Anfang ist er mein Versorger. Wir leben in einer Kultur, die Werbesprüche hat, die sagen, Geiz ist geil. Ja, also so viel wie möglich für mich. Die Kultur im Reich Gottes ist eine andere, die sagt nämlich, sei großzügig. Geben ist seliger als nehmen. Und ich glaube, Jesus trainiert seine Jünger hier, genau das auch zu wissen. Es ist nicht das, was du dir anhäufst, es ist nicht durch deine Leistung, sondern ich bin dein Versorger. Und wenn ich derjenige bin, der dich versorgt, dann kannst du auch großzügig weitergeben. Wenn meine Kinder sagen würden von ihrem Taschengeld, oh, da gebe ich dir nichts von ab, Papa, kriegst du nichts von, dann denke ich, ja, du bist ja lustig. Wer versorgt dich denn? Ich möchte dir doch etwas da mit beibringen. Und unser Sohn ist gerade 5, der fängt gerade an, Taschengeld zu kriegen. Ich versorge ihn, er kriegt das von mir. Und wenn es darum geht, mal mit seiner Schwester einen Bonbon zu teilen, und er sagt, nee, voll ungerecht, dann denke ich so, ach Jung, komm, du darfst noch mehr lehnen. Und manchmal denke ich, Gott, dem muss das irgendwie eh nicht gehen. Er ist unser Versorger, er gibt uns etwas und möchte uns zeigen, guck mal, bei mir ist eine Fülle. Lerne doch Großzügigkeit von mir. Der zweite Punkt, den ich da drin gesehen habe in dieser Trainingseinheit, was Jesus den seinen Jüngern auftritt, ist mit den Menschen leben. Jesus sagt zu seinen Jüngern, gibt ihnen den Auftrag, seid immer nur in einem Haus zu Gast. Und auch da habe ich gedacht, wieso denn nur in einem Haus? Also ich meine, was hätte dagegen gesprochen, von Haus zu Haus zu gehen, sich einfach nur auf den Marktplatz zu stellen, rumzubrüllen? Und auch da gibt es die unterschiedlichsten Theorien zu. Aber ich denke, wenn ich so jünger gewesen wäre, ich wäre in irgendein Dorf gekommen und ich hätte mich mal hier eingeladen, mal da eingeladen, habe mich auf den Dorfplatz gestellt, eine schöne Rede gehalten, vielleicht noch ein paar Leute geheilt, dann wäre ich relativ weit weg gewesen von den Leuten. Aber Jesus trägt ihn auf, seid in einem Haus zu Gast. In einem, nicht in mehreren, in einem Haus. Und ich glaube, dass Jesus dort einen Punkt hineinlegt, den Christen durchaus auch immer wieder hören müssen und zum Teil auch verlernt haben. Nämlich wirklich bei den Menschen zu sein. Kennen wir die Menschen um uns herum? Also ich weiß nicht, es gibt ja die unterschiedlichsten Gemeindeströmungen und es gibt auch so die Theologie der kleinen Herde. Also man wird immer weniger. Ja? Also wir müssen uns von der Welt absondern. Also die müssen weit genug draußen gelassen werden. Wir müssen immer heiliger werden und das alles andere draußen rum ist böse. Aber das ist nicht das, was Jesus sagt. Jesus sagt, sei bei den Menschen. Ja, werde heiliger in deinem Inneren, aber sei zugewandt zu den Menschen, sei bei ihnen. Ich glaube, die Jünger haben an der Stelle gelernt, bei den Menschen zu sein. Es war ja nicht so, ah, ich habe noch einen Dienst morgen, also leg mir irgendwo den Schlüssel hin, ich übernachte bei dir und morgen früh bin ich dann auch wieder weg. Sondern die haben mit den Menschen gelebt, das, was Jesus selber auch getan hat. Der hat mit den Menschen gegessen, er ist bei ihnen gewesen, er hat ihre Geschichten gehört, er hat Beziehungen aufgebaut, das ist etwas an Liebe entstanden zu den Menschen. Ich merke, das ist für mich einer der herausfordernden Punkte, weil ich lebe, Janik hat gesagt, auf der einen Seite in der christlichen Schule, da sind wir Kollegen, das ist eine christliche Blase. Ich bin Pastor in der Gemeinde, das ist eine christliche Blase. Wo lebe ich mit den Menschen so eng zusammen, dass ich etwas erspüren kann, dass ich solche Beziehungen aufbaue, wo ich merke, hey, das ist mir ein echtes Anliegen. Menschen sind mir wichtig. Das habe ich ein bisschen in der Nachbarschaft, dann haben wir über die Kinder noch mal ein bisschen Kontakt. Aber das ist mein Punkt, wo ich immer wieder herausgefordert bin, einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich investiere bewusst Zeit, in einem Haus zu sein. Ich investiere bewusst in eine Beziehung, nicht in Oberflächlichkeit, sondern in eine Beziehung. Menschen, die mir wichtig sind, damit ich ihre Geschichte höre. Und der dritte Punkt, den ich aus diesem Text rausziehen möchte, ist Botschafter sein. Ich glaube, das war auch eine Herausforderung für die Jünger. Zum allerersten Mal eigentlich das Reich Gottes verkünden. Zum allerersten Mal diese Botschaft in Worte zu fassen und Menschen mitzugeben. Jesus sagt in diesem Text ja, wer nicht auf euch hören will, Punkt, Punkt, Punkt. Das impliziert ja, hey, sie haben etwas zu sagen. Und Jesus sagt noch nicht, es werden alle begeistert sein von dem, wenn du den Mund aufmachst. Nee, Jesus sagt, das sind Menschen, die werden nicht auf dich hören. Die finden dich vielleicht sogar doof. Deswegen, was du da sagst, was du dir denn wohl anmaßst und du meinst, die Wahrheit zu kennen, die noch in einer Person liegen soll. Jesus macht da kein Geheimnis raus. Aber er schickt sie in dieses Training, weil genau das ein ganz essentieller Bestandteil seines Auftrages ist. Sie sind Botschafter der Versöhnung. So heißt es in 2. Korinther 5, ab Vers 18, das mag ich euch auch mal vorlesen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich, hier ist das zu klein hier, so, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete die Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Jesus hat sie ausgesandt als Botschafter der Versöhnung. Diejenigen, die das Reich Gottes verkünden. Und Reich Gottes hat ja, ist was Hoffnungsvolles. Ja, hat auch etwas mit Gericht zu tun, aber ist nicht die, wir rufen aus, die Verdammnis, ihr böses Volk. Nein, Botschafter der Versöhnung, ausrufen, Gott ist so sehr daran interessiert, dass du deinen Weg zu ihm zurückfindest. Das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Da ist jemand, der wartet auf dich. Ich habe keine Uhr und da hinten läuft auch keine runter. Ich weiß nicht. Überspringen wir das hier mal. Also drei kurze Trainingseinheiten, wo Jesus sie reinschubst. Da kann man sich aus dem Text noch mehr rausholen. Drei Punkte. Einmal dieser Punkt von Versorgung. Vielleicht ist das etwas für dich, wo du sagst, hey, das wäre mein nächster Schritt, wo Jesus mich eigentlich in so eine Trainingseinheit gerade reinschubsen möchte. So eine Trainingseinheit mag auch immer und immer wieder kommen. Aber das ist etwas, Versorgung zu lernen. Gott ist mein Versorger. Der zweite Punkt, bei den Menschen zu sein. Wo sind Menschen mir so wichtig oder lasse ich sie überhaupt so wichtig werden oder lebe ich mein Leben? Und der dritte Punkt, wo ist es eigentlich dran, ein Botschafter der Versöhnung zu sein? Dinge auch in Sprache zu packen oder auch nochmal in Worten aufzuzeigen, da ist ein Gott, der wartet auf dich, dass du nach Hause kommst. Der hat Wohnung für dich bereitet, der hat seinen Sohn gegeben, der liebt dich. Und ich darf dieser Botschafter der Versöhnung sein. Ich möchte einen übergeordneten Gedanken da mal reinbringen, was ich bei den Jüngern eigentlich sehe oder das, was Jesus ihnen antrainieren möchte. Er sagt nämlich nicht, seid mal ein bisschen missionarisch unterwegs, sondern Jesus bringt eigentlich einen Punkt rein und sagt, seid mal missional unterwegs. Ein paar Fachwörter darf man ja auch, dann können Leute nicht mal sagen, oh, das war aber tief. Richtig schön. Oder ihr sagt es auch nicht. Ich glaube, Jesus möchte ihnen beibringen, einen missionalen Lebensstil zu prägen. Vielleicht denkst du auch, was sind das für Wörter? Ich mag dir die ganz kurz erklären. Missionarisch bedeutet, ich habe eine Aktion. Ich bin auch mal missionarisch unterwegs. Ich bin samstags in der Innenstadt, verteile ein paar Flyer und erzähle, Jesus ist ein toller Typ und du darfst ihn kennenlernen. Und am Sonntag sitze ich wieder in der Kirche, Montag bis Freitag auch, mache ich irgendwie meinen Job. Und ab und zu habe ich eine missionarische Aktion. Und so können auch Kirchen unterwegs sein, so missionarisch. Ja, wir sind auch ein bisschen missionarisch. Wir haben ein Missionsteam oder so ein paar Evangelisten, die sind dann irgendwo unterwegs und die erzählen auch was von Jesus. Das ist so ein Teil, irgendwie ein Bereich in unserer Gemeinde oder ein Bereich in meinem Leben. Der ist auch ab und zu missionarisch unterwegs. Missional meint etwas völlig anderes, meint nämlich, dass mein ganzes Selbstverständnis darin beruht, so unterwegs zu sein. Bei Missional ist die Mission im Zentrum der Theologie, der Kirche, der Person und bestimmt ihr ganzes Sein und ihren Auftrag. Es füllt mich komplett aus. Es ist nicht irgendwie ein Teilbereich, sondern es erfüllt mich im Ganzen. Das ist ein riesiger Unterschied. Ob ich nun sage, ja, wir haben auch einen Bereich in der Gemeinde oder ab und zu bin ich auch mal ein bisschen missionarisch unterwegs. Oder ob es mein Selbstverständnis ist. Ob ich sage, Gott selbst ist derjenige, der sendet. Gott selbst hat sich in die Welt gesandt. Gott selbst hat Kirche gesetzt. Und Mission heißt es ja, gesandt zu sein, in der er zeigt, ich wende mich dieser Welt zu. Gott selbst ist verantwortlich dafür. Gott ist der Ausgangspunkt der Mission. Er ist ein Sendender Gott. In Johannes 20, 21 heißt es, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist das, was zutiefst in ihm drin ist, was aus jeder Pore rauskommt. Und ich glaube, das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier auch deutlich macht, was Kirche ausdrücken sollte, was mein Leben ausdrücken darf. Ich bin in meinem Ganzen, in jeder Situation, in jedem, ich bin Gesandter. Das ist mein Ding, wozu Gott uns berufen hat. Also mit unserem ganzen Sein. Ich mag euch da ein herausforderndes, aber ich finde schönes Zitat zu vorlesen, von wem auch immer das ist. Eine Kirche, die nicht missional ist, ist nicht wirklich eine Kirche. Eine Kirche existiert durch die Mission, wie die Sonne existiert durch ihr Scheinen. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann hört sie auf, Sonne zu sein. Wenn eine Kirche ihre Mission verliert, dann hört sie auf, Kirche zu sein. Oder kurz zusammengefasst, wenn wir Gottes Auftrag nicht leben, Menschen zu rufen, Botschafter der Versöhnung zu sein, dann verlieren wir unsere Existenzberechtigung. Denn Gottes Idee für Kirche ist ja nicht, da treffen sich ein paar Christen und singen ein paar Lieder miteinander. Sondern er hat gesagt, ich sende euch. Und er selbst ist einer, der sich selbst gesandt hat. Wie kann man das eigentlich so in seinem Leben praktisch werden lassen? Wie kann ich mir auch so einen Lebensstil antrainieren? Und da habe ich mal eine nette Idee mitbekommen. Die basiert darauf, auf dem Gedanken, dass Gottes Idee war schon immer, ich möchte Menschen segnen. Durch das Volk Israel, durch meinen Sohn, durch die Kirche. Ich möchte einen Segen bringen. In 1. Mose 12 sagt Gott zu Abraham, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, dem werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter, alle Nationen der Erde. Also Gott segnet Abraham mit Finanzen, mit Beziehungen und er sagt, aber du sollst ein Segen sein für andere. Du bist so ein Kanal des Segens, das ist das, was ich dir aufgebe. Und auch das sagt Jesus zu seinen Jüngern, lernt doch ein Segen zu sein für die Menschen in den Dörfern. Es gibt eine interessante Studie von Mark Russell. Dort werden zwei verschiedene Missionsteams untersucht, die in Thailand unterwegs gewesen sind. Die sind über 5 Jahre sind sie beobachtet worden. Was haben die gemacht? Wie haben die das gemacht? Und was ist am Ende eigentlich dabei rausgekommen? Und man könnte die beiden Teams so unterscheiden, das eine waren die reinen Bekehrer, also die puren Evangelisten, die haben immer das Wort gebracht. Die haben sich auf den Marktplatz gestellt und haben gesagt, bekehr dich, aber so schnell wie möglich. Und das andere waren eher so die Segensbringer. Die haben sich um die sozialen Nöte gekümmert, die haben den Menschen zugehört. Die haben auch das Wort gebracht, die haben auch gesagt, hey, Jesus ist ein Hoffnungspunkt, ist der Hoffnungspunkt. Die sind in die Kultur eingetaucht und haben Wege gefunden, den Menschen wirklich zu dienen. Und nach diesen 5 Jahren hat man etwas Erstaunliches oder vielleicht auch gar nicht so Erstaunliches festgestellt, etwas, was eigentlich jedem von uns wahrscheinlich sofort vor Augen wäre, neben dem, dass sie eine soziale Veränderung reingebracht haben, ein Segen gewesen sind für die Dörfer, für die Städte, haben sich auch 50 Mal mehr Menschen für Christus entschieden. 50 Mal mehr. Weil das Gottes Prinzip ist, ihr seid Segensbringer. Ich glaube, dass das, ein Segen zu sein, der beste Weg ist, unseren Auftrag zu leben, um Menschen den Weg zurück zu Gott zu zeigen. Ich mag ganz kurz die letzten paar Minuten, die ihr mir noch gebt, euch eine Idee mitgeben, die ich irgendwo geklaut habe. Die ist eigentlich im Englischen, heißt Bless und jeder Buchstabe steht für eine Aktion. Ich habe das mal übersetzt in meinem wunderbaren Englisch in Segne. Und ihr findet nachher, irgendwo liegen so kleine Kärtchen auf, da steht das auch drauf. Da ist nämlich jeder Buchstabe, soll eine Idee geben von dem, wie kann ich das eigentlich in meinen Tag integrieren? Wie kann ich einen missionalen Lebensstil hervorbringen? Das nicht als on top, sondern als etwas, Das kann ich ganz normal in mein Leben integrieren. Das sind nämlich Dinge, die ich ohnehin tue. Der erste Punkt ist, das S, okay, ist gemogelt, starte mit Gebet. Ist immer gut, ne? Wo bete ich für Menschen, die in Nöten sind? Wo habe ich so meine Wips? Ja, also die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die ich immer wieder vor ihn bringe, wo ich merke, da wächst etwas an Beziehung dadurch, dass ich sie immer wieder im Gebet bewege. Oder wo bete ich für mein Umfeld, für meine Nachbarschaft, da, wo Gott mich eben hingestellt hat. Und der Gedanke bei dem Ding ist, zu sagen, okay, eins dieser 5 Buchstaben einmal täglich einfach ganz normal in sein Leben zu integrieren. Das E, erst zuhören. Erst zuhören und dann reden. Hören wir den Menschen zu, wissen wir um ihre Bedürfnisse, das, was sie wirklich plagt, das, was ihre wirklichen Nöte sind, oder haben wir schon die Antworten, wo eigentlich niemand nachgefragt hat? Da sind wir Christen ja manchmal auch richtig gut drin. Und dann werde ich entdecken, dass Gott an einigen Stellen schon längst am Werk ist und dass ich gar nicht glauben brauche, oh, ich habe Gott hinten auf meinem Buckel drauf und muss ihn nun zu den Menschen tragen und das ist eigentlich eine richtige Last und jetzt, oh, hier ist auch noch Gott, sondern wenn ich anfange zuzuhören, dann werde ich entdecken können, wo Gott längst am Werk ist. Gott ist nicht auf mich angewiesen, aber er nimmt mich gerne mit rein. Das nächste ist das G, das liebe ich, gutes Essen. Wie ist das mit Menschen, eben diese Zeit zu verbringen bei einer Mahlzeit? Was auf einmal eine ganz andere Ebene ist. Für uns in Deutschland ist es ja gar nicht so sehr in unserer Kultur so drin. Aber ich finde, es macht so viel einfacher, einfach zu sagen, komm noch mal zum Essen vorbei. Lass uns zusammensitzen, einfach Gemeinschaft leben und wirklich Beziehungen zu Menschen bauen. Das, was wir da tun, ich meine, du isst jeden Tag vermutlich 3-mal. Das heißt, da nimmt dir auch niemand Zeit weg, sondern du integrierst etwas in dein Leben. Das ist ja der Gedanke davon, missionar unterwegs zu sein. Aber Menschen werden etwas merken, nämlich, dass etwas an Liebe da ist. Weil Liebe definiert sich in unserer Kultur durch 4 Buchstaben. Z-E-I-T. Zeit. Das ist das, was wir alle ja nur so wenig haben. Und wenn ich doch etwas dafür aufbringe und Menschen in mein Leben mit hineinnehme, wenn ich Zeit verbringe, werde ich genau das erleben. Der 4. Punkt, Nächstenliebe. Ich glaube, wenn wir für Menschen beten, ihnen zuhören, mit ihnen essen, dann wissen wir auch, wie wir ganz praktisch helfen können. Sei es mal der ausgeliehene Rasenmäher, sei es mal der Einkauf. Ein so ein kleines Ding, einfach als Gedanke, wie kann ich ein Segen sein für Menschen, was Gottes Idee ist. Und der letzte Punkt ist dann das E, erzähle deine oder seine Geschichte. Wie viele Diskussionen führen Christen über Evolution und Schöpfung und hau mich tot. Und ich weiß nicht, wie die Statistiken aussehen, aber ich würde denken, dass es im Promillebereich Menschen, die sich davon haben überzeugen lassen. Aber wenn ich meine Geschichte erzähle, das, was Gott in meinem Leben getan hat, was er bei mir verändert hat, welcher Hoffnungspunkt er für mich ist, wo er mich vielleicht das Ding rausgeholt hat, wo er mir Hoffnung gibt, das ist etwas, was mir niemand nehmen kann. Und diese Geschichten werden gehört, weil Menschen heute einen Hunger danach haben. Eine Hoffnung, einen Hoffnungspunkt zu haben, durchaus ein Gespür für Übernatürliches haben, auch wenn sie nicht wissen, wo sie es einordnen sollen und da ein wirklicher Hunger ist. Ihr dürft gerne so ein Kärtchen mitnehmen, wo auch immer Martin die hingelegt hat, irgendwo da hinten. Genau, und ich lade euch ein, noch einmal aufzustehen, dann würde ich zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Segen für uns gewesen bist und auch heute noch Segen bist. Ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist und dein Leben hingegeben hast. Danke dafür, dass du uns liebst, obwohl du ganz genau weißt, wo all unsere schwarzen Stellen sind in unserem Leben. Danke dafür, dass du genau deswegen gekommen bist, weil du gesagt hast, ich will euch gerne erlösen, weil ihr mir so ein Anliegen seid, weil ich euch so sehr liebe. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich nicht von uns wegdrehst, sondern dass du treu zu uns stehst. Und Jesus, wir wollen mit dir unterwegs sein und wir wollen uns von dir herausfordern lassen. Wir wollen deine Jünger sein. Wir wollen ein Leben führen, was dir Ehre gibt und wo wir Botschafter der Versöhnung sind. Dazu hast du uns berufen, dazu hast du uns gesandt in diese Welt hinein, als Kirche, aber auch als deine Nachfolger, ganz persönlich, ganz alleine. Jesus, ich bitte dich darum, dass du die Dinge, die du in unserem Herzen verankern möchtest, dass du das jetzt auch tust, Heiliger Geist. Dass du dort anklopfst, wo es notwendig ist, wo es einfach ein Punkt ist, der festgemacht werden soll. Oder dass du uns eine Idee davon gibst, was unsere nächsten Schritte sein können. Amen.